Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K24, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. Und ich weiß es ganz genau, viele von euch werden das Spiel schon zocken. Sie werden es schon auf ihrem PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X oder S, irgendwo drauf werden es auf jeden Fall zocken, weil das Spiel ist, wenn ihr den Podcast hier hört, natürlich schon auf dem Markt, ist seit dem 8. März 2024 draußen in der Standard-Edition, in der Deluxe-Edition und auch in der 40 Years of WrestleMania-Edition erschienen. Die letzten beiden natürlich, dann natürlich auch mit dem, ja, Bonus zum Beispiel vom Season Pass, wo dann jemand wie den CM Punk im ersten Paket mit dabei ist. Ja, wir haben in den letzten Wochen ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, was da alles für neue Inhalte mit dabei sind. Neue Matchtypen, der Showcase-Modus, der eben gerade auch nochmal WrestleMania in den Mittelpunkt rückt. Aber jetzt gehen wir mal hier so ans Eingemachte. Liebe Mella, was gefällt dir denn besonders gut an WWE 2K24?
Ja, was gibt es Besseres als Wrestling und Zocken kombiniert? Ich habe auch schon ein bisschen reingespielt und ich bin ja immer so ein Fan, wenn man seinen eigenen Wrestler kreieren kann. Das finde ich super, da kann ich stundenlang mit zubringen. Und das Tolle ist ja, du kannst ihn ja nicht nur kreieren und selber damit spielen, du kannst ihn ja auch dann zum Download zur Verfügung stellen. Und sprich, ich kann, keine Ahnung, aus ganz Europa irgendwen nachbasteln, kann den online stellen und dann können auch weltweit Leute mit diesem Charakter spielen und das finde ich ziemlich cool.
Ihr könnt zum Beispiel mal die gute Melanie Gray nachbauen, wenn er da Bock drauf hat.
Ja!
Das wäre mal was. Sagt uns da auf jeden Fall Bescheid.
Ja. Die Frage ist nur, welche Version?
Und da gibt's ja auch neue Funktionen jetzt diesmal im Editor. Da gibt's zum Beispiel jetzt auch Create a Sign, also du kannst Schilder bauen, du kannst auch Referees bauen. Was mir besonders gut an dem Spiel gefällt, sind die vielen Kleinigkeiten und Details, die verändert worden sind. Und ich habe das Gefühl, mit jeder Stunde, die man spielt, du entdeckst immer wieder was Neues. Und das reicht dann eben, ja, zum Beispiel von so Dingen wie, das ist ein ziemlich großes Ding, die Super-Finisher, ne? Drei Finisher aufladen, dann kannst du eine Super-Aktion zeigen, Riptide vom zweiten Seil, drei Crossroads hintereinander oder andere Aktionen, sieht halt geil aus und ist auch nochmal so ein zusätzlicher, ja, so ein zusätzliches i-Tüpfelchen auf so ein Match oder dann eben, keine Ahnung, wenn du mit Kurt Angle spielst, dann kannst du die Straps runterziehen, bevor du den Ankle-Lock ansetzt, du kannst, ja, in den neuen Matcharten, wo es dann ordentlich zur Sache geht, hier im Ambulance-Match und im Casket-Match, keine Regeln. Es gibt neues Waffendesign. Ich liebe es, meinen Gegnern Waffen einfach sinnlos an den Kopf zu werfen, weil es einfach winzig ist. Mir ist letztens passiert, da bin ich glaube, das war Randy Orton gegen Drew McIntyre und ich renne mit Drew McIntyre auf Randy Orton zu, um die Claymore zu zeigen. Und Randy Orton wirft mir einfach, ich meine, es war eine Schaufel ins Gesicht oder sowas. Solche Sachen gibt es da und es sind unglaublich viele kleine Details, die die ganze Sache sehr schön machen. Und das gehört eben auch diesmal mit dazu, dieses Entdecken der Neuigkeiten, das Entdecken der Kleinigkeiten, neben der ganzen großen Geschichten, neben den ganzen großen Modi, die wir jetzt auch schon aufgezählt haben und der neuen Matcharten und dem großen Roster mit den freischaltbaren Wrestlern und so weiter und so fort. Also da lohnt sich dann auch wirklich das Spielen. Und ich habe es gerade schon angesprochen, WWE 2K24, da gibt es natürlich auch die 40 Years of WrestleMania Edition zum Anlass von 40 Jahren WrestleMania, dem großen Jubiläum. Und genau darüber wollen wir heute nämlich sprechen und damit viel Spaß beim Podcast.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 602. Heute sprechen wir über die wichtigsten Matches von WrestleMania und wir sprechen auch über einige unserer Lieblingsmatches natürlich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, die uns jetzt zuhören.
Ja, WrestleMania liegt vor der Tür, 40-jähriges Jubiläum. Mella, ist der Hype real?
Der Hype ist definitiv da und vor allen Dingen habe ich es diesmal endlich geschafft, dran zu denken, mir den Tag nach diesem Wochenende freizunehmen. Yay!
Zwei Nächte WrestleMania warten Anfang April auf uns und natürlich, ja, da schüren wir hier auch schon mal so ein bisschen die Vorfreude. Und was gibt Schöneres, als vor solchen Shows dann wirklich dann auch mal in der Nostalgie zu schwelgen? Wir werden auch noch zukünftig für Supporter, auch Patreon, Steady und auch für, natürlich für YouTube-Kanalmitglieder, werden auch noch eine Classic-Review machen zu WrestleMania. Kai und Chris werden auf jeden Fall auch ein Watch-Along machen. Die haben ja immer diese 10 Jahre später quasi. Das heißt, wir sind jetzt bei 40. Das heißt, die beiden werden einen Watch-Along zu WrestleMania 30 machen. Dabei wünsche ich ihnen viel Spaß. Ich freue mich schon darauf, wenn es dann 2 Jahre später ist und sie dürfen das Watch-Along zu WrestleMania 32 machen. Und das Ding dauert doch irgendwie 4,5 Stunden oder sowas. Und am Ende gibt es schön erstmal eine halbe Stunde Roman Reigns gegen Triple H. So, boah, ja.
Herrlich.
Gut war's. Aber Mella, wenn ich dich hier schon an der Strippe habe zu diesem Thema WrestleMania, die wichtigsten Matches. Du als ehemalige Wrestlerin, als Wrestlerin, man weiß manchmal, ist das ja der Übergang, der ja sehr fließend, wenn man ehrlich ist.
Ich wollte es gerade sagen. Also im Wrestling retired doch niemals, genau. Niemals jemand vollständig.
Frag mal Ric Flair.
Ich bin der weibliche Terry Funk. Oder Ric Flair, je nachdem.
Ja, ich weiß nicht. Ja, lieber Terry Funk.
Gut.
Mella, ist das so ein, also wenn man Wrestler, Wrestlerin wird, wenn man vielleicht auch schon Wrestler, Wrestlerin ist, denkt man da so drüber nach, wenn man WrestleMania schaut, so, boah, wie geil wäre das? Und ist das so ein Ziel von dir damals gewesen?
Also Tommy End, als er noch Trainer bei der WXW war, hat immer gesagt, wenn dein Ziel nicht der Main Event von WrestleMania ist, dann machst du was falsch. Und dann träumst du nicht groß genug und dann bist du hier nicht richtig. Und eigentlich dachte ich immer so, naja, also das ist schon ein bisschen dumm, ne? Also klar, davon träumen tut jeder, aber man weiß halt auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass das mal wahr wird, ist halt wirklich, wirklich gering. Und damals vor allen Dingen noch als Frau WrestleMania Main Event war so ein bisschen undenkbar. Jetzt nicht mehr. Werden wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber klar, also du siehst diese riesige Arena, du siehst hier diese Bühne, du siehst manchmal diesen ewig langen Entrance, du siehst die Massen, die alle gallig drauf sind, jetzt gleich eine dicke, fette Show präsentiert zu bekommen. Und dann stellt man sich natürlich vor, wie das ist, wenn man da jetzt eben da langlaufen würde, mit den Fans abklatschen würde und einfach alle elektrisiert sind und darauf warten, dass es einfach losgeht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das ist schon ein bisschen beängstigend teilweise, gerade wenn man die leere Halle sieht und sieht, wie viel Platz da ist und sich das dann eben vorstellt, wenn es doch voll ist und man muss da ganz alleine dahin laufen zum Ring und am besten eigentlich noch ein Five-Star-Match raushauen. Ja, so kriegt man trotzdem schon ein bisschen Schiss, aber natürlich, also der Traum ist es natürlich von jedem, ganz klar.
Also, wie sprechen da Wrestler drüber, so, keine Ahnung, die Show nach dem WrestleMania-Wochenende oder so, wird sich da ausgetauscht oder habt ihr das gerade gesehen, gibt's da eine WhatsApp-Gruppe, wo darüber gesprochen wird?
WhatsApp-Gruppe jetzt nicht direkt, aber wenn man sich dann sieht, wird sich klar ausgetauscht, hier, ne, boah, was ein Match von so und so oder ganz oft wird's halt auch auf Social Media dann gepackt, ne? Ich schreibe ja dann auch gerne auf Twitter, oh mein Gott, was für ein geiles Match oder irgendwie so, ne? Man feiert das natürlich. Genauso schreibt man dann vielleicht doch dem einen oder anderen Kollegen, ey, hast du das gesehen? Boah, voll schief gegangen. Lol. Also klar, man tauscht sich da definitiv drüber aus. Also da ist man dann doch schon noch genug Fan auch.
Wie siehst du das Standing von der WrestleMania inzwischen? Wir haben gerade so noch vor einigen Jahren auch hin und wieder mal so kritische Stimmen gehört nach dem Motto, ja, das ist ja auch jetzt nur noch, das ist ja nur noch Kommerz und es geht ja eigentlich dann nur noch um das nächste Extravaganza abzufeiern und da geht's ja auch gar nicht mehr so um das Wrestling an sich, sondern es geht um den Event und es geht da drumherum und WWE hat da einfach was aufgebaut, was so ein Selbstläufer ist. Wie ist da deine Meinung zu?
Also klar geht es auch vorrangig um das Event an sich. Ich meine, man stelle sich das mal ein paar Nummern kleiner vor, dieselben Matches, aber ohne zigtausend Dollar für Feuerwerk auszugeben, ohne ganz große Halle, ohne den ganzen Hype davor. Klar wirkt das dann nicht mehr ganz so groß, aber ich finde das nicht schlimm. Es ist nun mal der Super Bowl des Wrestlings und auch beim Super Bowl geht's doch mittlerweile auch sehr viel um das Event an sich. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich gucke halt einmal im Jahr Football, ne, das ist dann der Super Bowl, da freue ich mich drauf und das zelebriere ich auch. Und ich finde, das ist nichts Schlechtes. Also, ne, dass die WrestleMania jetzt als dieses Event einfach nur noch gesehen wird, in Anführungszeichen. Ich freue mich drauf, da mich mitten in der Nacht hinzusetzen mit geilen Snacks und mich mehrere Stunden einfach unterhalten zu lassen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es ist verdammt schwierig, einfach jedes Jahr den gleichen Qualitätsstandard zu bringen. Also wir haben natürlich jedes Jahr auch immer ein paar Standout-Matches, die einfach sich von den Weeklies und den anderen Pay-Per-Views abheben. Auch weil die Storylines natürlich darauf ausgelegt sind, dass es eben bei WrestleMania alles kulminiert. Aber ja, wie gesagt, es ist halt nicht so einfach, das bei jedem einzelnen Match und jeder einzelnen Storyline hinzukriegen. Und deswegen, klar, es gibt schwächere WrestleManias, es gibt bessere WrestleManias, aber alles in allem freue ich mich trotzdem jedes Jahr drauf und guck's mir an. Also von daher hat WWE da wohl einiges richtig gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Also man hat damit auf jeden Fall auch einen Namen geschaffen, ne? Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Du hast eine eigene Marke kreiert, aus dem Boden gestampft sozusagen, und damit können wir hier dann auch ins Hauptthema sozusagen einsteigen, weil wir wollen heute über die wichtigsten Matches und auch über einige unserer Lieblingsmatches sprechen. Wir schreiben das Jahr, ja, 1985, damals war ich schneidige 5 Jahre alt, da ging es im Madison Square Garden in New York los, damals noch nicht mal 20.000 Zuschauer an Bord, aber dafür natürlich ja der große Main Event, und da trafen natürlich Hulk Hogan und Mr. T, begleitet von Jimmy Snuka, auf der einen Seite auf Paul Orndorff, Rowdy Roddy Piper und Bob Orton, also Bob Orton auch als Adjutant sozusagen, als Manager auf der anderen Seite. Die beiden Fraktionen, die trafen aufeinander, und als Special Guest Referees traten damals auch noch Muhammad Ali und Pat Patterson auf. Eine Frage, die ich jetzt hier gleich stellen muss, Mella, gerade wenn du so eine erste Show hast, weil, sind wir ehrlich, wenn wir uns heutzutage WrestleMania 1 anschauen, die ist nicht mehr so geil. Also, Shaggy und ich haben vor einigen Jahren mal einen Podcast über WrestleMania 1 gemacht. Ich habe mir den nochmal angeguckt und habe mir dann auch gesagt, gut, das musst du jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr machen, weil so richtig gut ist die nicht. Die hat so ihre Momente natürlich. Auch dann hier zum Beispiel diesem Career versus $15,000 Body Slam Challenge Match zwischen Andre the Giant und Big John Studd, wo hinter das Geld ins Publikum fliegt und so weiter und so fort. Technisch waren da auch ein paar solide Matches dabei, aber da war jetzt nichts Spektakuläres dabei. Was das hier aber gewesen ist, das muss ich mal sagen, das war nicht die geilste Wrestling-Show, aber das war natürlich eine Show, die mit unglaublich viel Celebrities aufgewartet ist. Und das ist ja auch was sehr stark zu WrestleMania dazugehört. Ich habe es gerade angesprochen. Mr. T, damals natürlich ein absoluter Household Name. Also heutzutage kennen die meisten den noch aus dem A-Team, aber der war natürlich durch Rocky und durch ganz viele andere Shows, war der damals einfach eine ganz, ganz große Nummer und war ein totaler Star. Wir haben Leute gehabt wie eine Cyndi Lauper zum Beispiel. Ich habe Muhammad Ali gerade eben schon angesprochen. Du hattest auch Liberace dabei und Billy Martin, also einen Baseball-Manager damals, ne? Also ein Trainer auch. Und Mella, wiefern ist es gerade bei so einer ersten Show vielleicht gar nicht unbedingt so wichtig, dass du das beste Produkt lieferst, sondern hier ging es, glaube ich, vielmehr darum, so eine Duftmarke zu setzen, zu sagen, hey, guck mal, wir haben Hogan, wir haben Celebrities und wir haben auch noch Bösewichte wie einen Rowdy Roddy Piper und Paul Orndorff, die so richtig fies sind, und da kann man sich drüber freuen, wenn die verhauen werden.
Ja, es ging natürlich auch in der Beziehung viel um PR. Du musst ja Wrestling erstmal den Casual-Zuschauern zugänglich machen. Und wie kannst du das besser als mit Leuten, mit Persönlichkeiten, die Leute da draußen eben kennen, mit denen du Werbung machen kannst. Eben wie eine Cyndi Lauper, Muhammad Ali und Schieß mich tot. Wenn das Leute sehen, ja, Cyndi Lauper, hä, wo ist die? WrestleMania, was denn das? Oh, guck ich mir mal an. So, dann guckst du dir das an und dann ist da so eine für die Verhältnisse und für die Zeit dicke Show, wo ja auch hier fast schon, wenn das schiefgegangen wäre, wäre WWE ja oder WWF Geschichte gewesen, sind wir mal ehrlich. Und du siehst diese Show und denkst dir so, boah, das ist irgendwie cool. So, und dann guckst du dir vielleicht auch eben weiter an, was ist denn dieses Wrestling genau? Wo kann ich denn das gucken? Oh, kann ich da vielleicht mal hingehen? Oh, toll, oh, ich hab Tickets. Und so steigert sich das halt. Also im Großen und Ganzen war das eigentlich eine dicke, fette PR-Nummer. Und das ist halt total smart, weil du damit eben Leute erreichst, die sonst mit Wrestling vielleicht absolut nichts zu tun haben. Und dann ist es eigentlich auch fast schon egal, also nicht komplett, aber ne, es ist zweitrangig, wie die Qualität des Wrestlings da an sich ist. Weil du hast es auch schon gesagt, ne? Du hast ja diese geilen Bösewichte wie ein Roddy Piper und dann freut man sich, wenn die aufs Maul bekommen. So, und dann hatte ich ein paar gute Stunden und dann gucke ich mir das vielleicht weiter an.
Ja, und natürlich hast du hier auch noch die Zeit, da war Hulk Hogan, Hulkamania war halt red hot. So, man kann es nicht anders sagen. Ne? Also das war damals wirklich ja, fast schon eine Kulturbewegung, also wirklich eine Lifestyle-Bewegung, die damals super funktioniert hat. Und Hulk Hogan war auch erneut durch Rocky natürlich einer, der ist in die Kinos gelaufen, die Leute kannten den, der war ein Megastar zur damaligen Zeit und war natürlich hier einfach das Aushängeschild. Und man hat es ganz clever gemacht, Hogan mit Mr. T, die Rocky-Connection irgendwo zusammengepackt. Auf der einen Seite Wrestling-Star-Power, Hollywood-Star-Power, beide zusammen. Und dann eben die Geschichte mit Orndorff und Roddy Piper. Es sollte ja später im Verlauf auch noch weitergehen mit Roddy Piper gegen Mr. T. Dieses ominöse Boxing-Match, was die beiden dann da gehabt haben, was ziemlich grauenvoll gewesen ist. Aber ich finde, dieses erste Match ist absolut entscheidend auch für den Erfolg von WrestleMania und auch für die Langlebigkeit von WrestleMania gewesen, weil das ist das Ding, damit hast du die Card verkauft und damit hast du WrestleMania auch verkauft und hast die quasi dafür gesorgt, dass die ja auch wirklich dann so groß geworden ist, dass du im nächsten Jahr einfach mal sagen kannst, Mensch, machen wir doch WrestleMania einfach mal an drei Orten. Und das war ein Experiment und das war eine dumme Idee. Da gab's auch also da gab es nämlich dieses ominöse Boxing-Match zwischen Mr. T und Roddy Piper. Da bin ich aber ehrlich, wenn ich mir WrestleMania 2 die Card anschaue, da ist jetzt kein Match dabei, wo ich sage, bei WrestleMania 2, da ist kein Match dabei, wo ich sage, das ist jetzt eins der wichtigsten, sondern das steht für sich durch diese, vielleicht auch ein bisschen diese Größenwahn, wir machen es jetzt in drei Städten gleichzeitig, aber mehr war das auch nicht. Und das war auch kein gutes Experiment. Das kann man allein daran erkennen, dass man es nie wieder gemacht hat. Wenn wir dann aber weitergehen, Mella, zu WrestleMania 3, da habe ich gleich zwei Matches, die hier für mich als wichtigste Matches rausstehen. Und wenn mir sicher, eins ist natürlich der Klassiker, ne? Hogan gegen Andre the Giant um die
ich wollt's gerade
sehen. WWF World Heavyweight Championship, ne? Was will man dazu sagen? Also ich meine, die Szenen von Hogan's Bodyslam gegen Andre the Giant, die ist immer noch allgegenwärtig, die sehen wir ständig. Shaggy und ich haben auch in der Vergangenheit schon mal einen Podcast über diese Fehde im Speziellen gemacht, weil die eben auch so viel hergegeben hat. Aber wenn etwas larger than life schreit, dann ist es einfach diese Auseinandersetzung der beiden ehemaligen Freunde ja auch noch. Ne? Man hat darum ja auch noch eine größere Storyline einfach aufgebaut zwischen den beiden Freunden. Eifersucht, Neid seitens Andre the Giant, der dann zu Bobby the Brain Heenan gewechselt ist. Dann dieses ikonische Piper's Pit damals, wo Andre the Giant hier Hogan die Kette abgerissen hat und dann sogar Hogans Brust angefangen hat zu bluten, ob der Kraft des Riesen. Also Mella, größer geht's ja eigentlich gar nicht, oder?
Nein, im wahrsten Sinne des Wortes geht es nicht größer. Es ist halt wirklich so dieses Bild vom ja, das Biest besiegen, den Giant besiegen, der Ritter, der auszieht, quasi fast so in der Art. Und ja, genau das war's halt auch. Es gibt sogar einen Song darüber. When Hulk Hogan slammed Andre the Giant. Und der ist echt geil. Also der ist so richtig theatralisch. Das finde ich super. Handelt davon, wie halt ein Junge bei seiner Oma das sieht und die voll ausrasten und die Oma sich wahrscheinlich nur denkt, was ist denn mit denen los? Die hüpfen da auf der Couch rum und so. Also es googelt das mal.
Also da wieder, es ist ein Nostalgie-Podcast, ich kann mich halt noch sehr, sehr gut dran erinnern, als mein Vater das geguckt hat. Und das ist so eine meiner ersten Wrestling-Erinnerungen, ist, dass mein Vater vorm Fernseher sitzt und ich habe wirklich dieses Bild von Hogan und Andre the Giant, die sich gegenüberstehen. Das habe ich mit meinem Vater, der in seinem Fernsehsessel sitzt quasi davor, das habe ich in meinem Kopf eingebrannt. Und deswegen ist das auch so ein bisschen für mich der Startschuss in meine Wrestling-Karriere sozusagen, ne? In meine Wrestling-Fan-Karriere. Und wer weiß, ohne das hätte es das vielleicht nicht gegeben. Wir kommen gleich auch auf ein anderes Match, was das noch viel stärker befeuert hat. Aber dieser Main Event auch natürlich extrem wichtig, um eben die Fans in den Pontiac Silverdome damals zu ziehen. Das war die große Geschichte damals und fast 80.000 Zuschauer damals. Die Zuschauerzahlen, da ist ja auch ordentlich dran rumgedreht worden. Inzwischen hat man sich ja auf die 78.000 irgendwo geeinigt. Aber ja, das ist halt so ein Showmatch gewesen. Das ist auch kein schönes Match, wenn man ehrlich ist. Das ist, da wissen wir auch, Andre war damals schon nicht mehr besonders gut körperlich drauf und so. wer ganz smart ist, weiß natürlich auch, ja, das war gar nicht der erste Mal, dass Andre the Giant gebodyslampt worden ist. Auch nicht von Hulk Hogan. Nee, hat es auch schon mal gegeben. Aber schwamm drüber. Auf so einer Bühne und dann auch in so einer Öffentlichkeit, da war es natürlich dann auch was ganz Besonderes. Deswegen auch ein absolut wichtiges Match. Vielleicht sogar eins der Matches, die ich hier, werden nachher müssen die so eine kleine Top-Liste aufstellen, aber ich nehme das schon mal vorweg. Ich würde das wahrscheinlich sogar unter die Top 3 oder Top 5 nehmen, weil das halt eben so groß gewesen ist.
Es ist sowas von ikonisch. Also ich stimme dir da definitiv zu. Also wenn du WrestleMania sagst, ist doch bei jedem eigentlich dieses Bild sofort im Kopf. Beziehungsweise eben dieses, ja, Hulk Hogan, Andre the Giant, the Body Slam. Das kriegst du nicht raus.
Ja, ist halt so. Und das andere Match, was ich hier von WrestleMania 3 nehmen würde, weil es so anders gewesen ist und weil es bis heute echt noch sehr, sehr gut anzuschauen ist, das ist natürlich der Kampf um die WWF Intercontinental Championship zwischen Ricky the Dragon Steamboat und den damaligen Titelträger Randy Savage. Mella, das ist, glaube ich, so ein Ding, das steht gerade so für sich, weil es vielleicht auch im Kontrast zu Hogan gegen Andre the Giant so ein besonderer Kampf gewesen, so ein technisches Match zwischen den beiden, mit viel Ringpsychologie, mit viel Geschichte dahinter, teils spektakulär, aber eben auch wirklich handwerklich richtig gut. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, auch da, spricht man da drüber? Guckt man sich das an? Sagt man hier den jüngeren Leuten, hier, schaut euch mal Savage, guck nicht die Young Bucks, guck mal lieber Savage gegen Steamboat.
Also, mir wurde ja auch sehr die alte Schule eingetrichtert. Und es wurden ja auch öfter mal Tapes angeguckt und eben analysiert. Gut, das Match jetzt explizit war nicht dabei, aber man guckt sich natürlich auch da oft ältere, also richtig ältere Sachen mittlerweile, muss man ja sagen. Oh Gott, ich fühle mich so alt, während ich das sage. Egal. An, weil früher das Handwerk halt noch ganz anders war, beziehungsweise der Schwerpunkt anders gelegt wurde. Früher wurde darauf Wert gelegt, dass du für 5 Minuten einen Side-Headlock worken kannst. Und heute ist eher, ja, und dann mache ich hier noch einen Flip und da noch einen Flip. Ist das natürlich überspitzt gesagt, ne? Also bitte keinen Shitstorm lostreten. Aber es ist halt wirklich so, ne? Und das war ja auch damals eine richtige Blutfehde, die dann eben in diesem Match kulminiert ist. Mein Gott, das ist heute mein Lieblingswort, kulminiert. Ne, und diese Aggression und diese Wut, die da eben mit im Spiel war, die hast du halt in diesem Match gesehen. Und das rüberzubringen, das ist halt wirklich eine Kunst, vor allen Dingen ohne deinem Gegenüber tatsächlich weh zu tun. Also von daher, ja, also man guckt sich definitiv auch solche Sachen an. Das ist eigentlich ein Muss. Also ich finde es immer fürchterlich, wenn Leute wirklich nur aktuelles Wrestling gucken, weil du musst doch wissen, wo der Sport herkommt, blöd gesagt.
Ja. Du musst die Vergangenheit kennen, um die Zukunft zu prägen, sozusagen. Finde ich auch, bin ich auch.
Boah.
Was denn?
Sehr schön, sehr philosophisch.
Und deswegen, also Savage gegen Ricky Steamboat, absoluter Leckerbissen. Ich habe das jetzt wirklich noch mal auch durch WWE 2K24, da ist das ja im Showcase-Modus dabei. Und ich sag mal so, da spielst du halt irgendwie so 5 Passagen, aber hauptsächlich guckst du dir eigentlich dieses Match noch mal an. Und ich habe da gesessen und habe mir gedacht, ja, das ist schon geil. Das macht schon Spaß, sich das noch mal anzugucken und das auch mal nachzuspielen. Also da habe ich dann auch gemerkt, okay, da packt es mich dann wirklich noch mal. Und deswegen, also die beiden Matches, WrestleMania 3, absolut wegweisend. WrestleMania 4 können wir so ein bisschen überspringen. Da haben wir das Turnier ja damals gehabt um die WWF World Heavyweight Championship, damals nach der Vakantierung des Titels. Bin ich ehrlich, würde ich kein Match in eine Top 10 oder Top 20 reinpacken, was jetzt so entscheidend gewesen ist. Was hier wichtig gewesen ist, ist natürlich die Fehde zwischen Hogan und Savage, beziehungsweise die Geschichte, die ja hier schon eine große Rolle gespielt hat. Im Finale gab es ja dann Ted DiBiase gegen Randy Savage, wo er dann auch Hogan Savage noch unterstützt hat. Und dann im Folgejahr, wenn man dann bei eins weitergeht, hatten wir ja dann die Mega-Powers, die hier aufeinander getroffen sind mit Hogan und Randy Savage, Miss Elizabeth dann in der neutralen Ecke natürlich, würde bei mir auf den hinteren Plätzen landen. Wie siehst du das hier? Ich meine, wir haben natürlich jetzt so in den Anfangsjahren natürlich bei den wichtigsten Matches sehr, sehr viel Hogan, aber das lag damals einfach am Produkt. Ne? Hogan war der Golden Boy von der WWF, handpicked bei His Highness Vince McMahon persönlich. Da kommen wir halt nicht drum herum. Ne? Und so schön andere Matches da auch auf den Matchkarten, von der Bedeutung her werden die nicht ganz so eine große Rolle gespielt haben, zum Beispiel für einen Ticketkauf, oder?
Ja, also Hogan wurde halt eben durch WrestleMania 3 zu einer Sports-Entertainment-Ikone. Jeder kennt Hulk Hogan. Und das nicht nur durch seine qualitativ hochwertigen Filme, sondern eben auch dadurch, wo er herkommt, nämlich durch das Wrestling. Also von daher, das wundert mich nicht. Und ich sag mal so, Vince McMahon ist ja auch eigentlich dafür bekannt, dass der sich halt einen raussucht und den dann zum Face of the Company macht. Und das war halt zu der Zeit nun mal Hulk Hogan. Also du bist da ja nicht drum rumgekommen. Ich persönlich, auch da bitte wieder nicht steinigen, war nie ein großer Hulk Hogan-Fan. Der war mir immer schon zu cartoonartig, zu drüber, zu aufgepumpt, zu gebräunt, zu blond.
Warte mal ab, bis ich gleich zum nächsten Match komme, was ich hier rausnehme.
Da machst du mir Angst. Also von daher, das ist tatsächlich nicht so meine Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, genau weil eben Hogan so im Fokus stand. Ich komme da eher bei den späteren Jahren wieder dazu.
Weil für mich ist natürlich dann der ganz wichtige Einstiegspunkt, und ich weiß, da kann ich mir eine Hand geben mit David und mit Shaggy zum Beispiel. Für mich ist dann eben der Punkt WrestleMania 6. Hogan gegen den Warrior, Champion versus Champion, Title for Title, ist für mich bis heute eins meiner absoluten Lieblingsmatches. Auch da vollkommen aus Fansicht. Natürlich jetzt, wenn man die Menschen dahinter sieht und sowas. Ist beides nicht gut gealtert, also muss man hier ganz klar sagen. Aber das Match an sich und die Show und das Drama und all das, was da erzählt worden ist, das war einzigartig. Und die Kulisse im Sky Dome damals, auch da wieder, wenn Hogan und Andre quasi so bei mir so der erste Funken gewesen sind, dann war das hier das Feuer, was dann entzündet worden ist. Weil ohne dieses Match.
Ich bin philosophisch unterwegs.
Ja, es tut mir leid. Aber dieses Match hat wirklich dafür gesorgt, dass ich dran geblieben bin, dass ich das weiterschauen wollte. Und ich habe, also mein Bruder hat mich ja dazu gebracht. Der hat damals das aufgenommen und hat Videokassetten mitgemacht und all so ein Blödsinn. Und der war jetzt diese Woche noch da. Und dann hat natürlich, guckt euch immer so ein bisschen spöttisch, ach, du guckst immer noch Wrestling und noch viel mehr als früher, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich gemeint, ja, du hast doch früher auch total viel geguckt, ne? Und da meinte er so, ja, Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior. Ich so, ja, ne? Da, du bist schuld da dran, ne? Aber er konnte sich auch noch dran erinnern.
Ja, was halt so revolutionär und so krass an der Geschichte war, das waren halt zwei Babyfaces, die da aufeinander getroffen sind. Und das war damals ja nicht üblich. Also mittlerweile haben wir das ja eigentlich, ist es nichts Besonderes mehr, aber damals war das eben ja revolutionär, weil du wusstest ja gar nicht, okay, für wen soll ich denn jetzt überhaupt sein? Und das war halt eben auch so schockierend, dass der Warrior am Ende auch noch gewonnen hat, so ein bisschen die Fackelübergabe ja quasi. Und damit ja Hogan so ein bisschen abgelöst hat. Das hat man halt auch nicht so unbedingt kommen sehen.
Ich hab's damals gehofft.
Ja, gehofft vielleicht schon, aber ja. Wie gesagt, es war trotzdem überraschend.
Ja, das stimmt schon. Die Folgejahre, da hat man gemerkt, dass die WWF langsam im Umbruch ist. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da sind ein paar wichtigere Matches dabei, aber jetzt nicht Matches, wo ich sagen würde, ja, die muss man unbedingt nennen. Ne? Also zum Beispiel WrestleMania 7. Ich liebe Warrior gegen Savage, muss man gar nicht drüber reden. Ist das beste Warrior-Match überhaupt. So rein von der Geschichte, auch vom Technischen her, ist das mit das Beste, was wir da haben. Liegt an Savage. Hogan gegen Warrior ist vielleicht ein bisschen ikonischer, nochmal so ein bisschen größer einfach. Was ich hier auspacke, jetzt als eines der wichtigeren Matches, auch um das nochmal kurz zu nennen, ist Undertaker gegen Jimmy Snuka. Weil das natürlich die WrestleMania-Streak vom Undertaker beginnt und dadurch wirklich eine große Geschichte für die nächsten 30 Jahre, nein, nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Für die nächsten 25 Jahre quasi hier beschließt. Und das will ich dann hier genannt haben. Hogan gegen Sergeant Slaughter, grauenvolles Match, grauenvolle Geschichte. Die Pest. Ich fand das Match ganz grauenvoll. Ich weiß noch, als ich damals die Kassette gekriegt habe und also vor allem nach Savage gegen den Warrior war man halt so richtig dabei und warst so drin und dann guckst du dir das Match an, das ist halt einfach stinkelangweilig. Slaughter hat für mich nie funktioniert. Hogan in der Phase war auch schon drüber. Nee. Ja, WrestleMania 8. Auch nicht so richtig was dabei. Also auch da wieder, ich persönlich liebe Bret Hart gegen Roddy Piper um die IC-Championship. Aber alles andere, wichtig, nö. WrestleMania 9 genauso. Bella, du darfst mir gerne nicht Parade grätschen, ne? Wenn du da was dazwischen melden.
Ja, alles gut. Lass dich ruhig erstmal aus.
Nee, also WrestleMania 9 auch nicht, ne? Also ja, klar, jetzt kannst du sagen, es ist wichtig, dass Yokozuna gegen Bret Hart den Titel gewonnen hat und dann gab es den Swerve mit Hogan, der dann sich den Titel doch noch holt. Salzwurf, Leg Drop.
Nein.
Vielleicht das wichtigste Match in Crush-Karriere auf jeden Fall gegen Doink den Clown. Ich weiß
nicht. Können wir einfach zu 10 vorspielen?
Ja, bei 10 sind gleich, also das ist ähnlich wie 3. Bei 10 würde ich tatsächlich auch 2 Matches nennen. Und ich weiß, jetzt bist du auch ein bisschen stärker dabei, weil man will es ja nicht glauben, aber du bist tatsächlich ein paar Jahre jünger als ich.
Ein Hauch. Ein kleines bisschen. Ja, ich wette auch, ich weiß, welche 2 Matches das sind.
Bei Bigelow und Luna war Sean gegen Doink und Dink?
Absolut. Ich würde jetzt mal spontan auf ein Match zwischen 2 Brüdern tippen und auf ein Match mit einem Haushaltsgerät.
Ganz genau.
Falls man das so nennen möchte.
Genau. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit der Geschichte zwischen Bret und Owen Hart an. Da haben wir auch schon mal einen Rivalitäten-Podcast zu gemacht. Auch da könnt ihr gerne mal im Archiv kramen. Da haben wir die ganze Bruderfehde nochmal aufgerollt. Das war ja der Opening-Contest von WrestleMania 10. Und ist bis heute eines der wahrscheinlich besten Opening-Matches, was wir jemals in der Wrestling-Geschichte gehabt haben, Mella. Warum ist das Ding so wichtig für dich?
Also ich konnte ja Owen Hart damals zu 100% nachvollziehen, weil ich bin ja auch ein kleines Geschwisterkind, ein jüngeres Geschwisterkind. Und ich kann das total verstehen, dass der eifersüchtig auf seinen großen Bruder war, dass der die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich hatte damals sehr gehofft, dass der Bret Hart einen aufs Maul haut. Und das, obwohl ich eigentlich Bret Hart-Fan war. Also, ich war ein bisschen zwiegespalten, aber ich war ein bisschen mehr auf Owens Seite.
Ja.
Ich konnte das sehr gut nachvollziehen.
Es war ein technischer Leckerbissen, ne? Das ist einfach ein unglaublich gutes Match.
Die können's halt.
Ja, gut. Eben. Das ist ähnlich wie Steamboat gegen Savage. Also, das ist auch so ein Ding, das kannst du dir jetzt auch, meinen, das ist jetzt 30 Jahre her und du kannst dir heute noch absolut problemlos anschauen. Auch der Victory Roll siegt dann am Ende. Ist halt geil, ne? Das ist innovativ, das ist anders gewesen. Die Griffe, die Geschichte, die erzählt worden sind, das ist richtig geil. Und genau dieselben Worte, genau dasselbe Prädikat, kannst du eigentlich auch auf das Leitermatch zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels packen. Oder innovativ, anders, unverbraucht, auch brutal, muss man sagen, für die damalige Zeit, ne?
Ja, also heutzutage sind wir ja Leitern in den verschiedensten oder auch generell den Einsatz von Foreign Objects, nenne ich es jetzt mal generell, gewohnt und haben gefühlt schon alles gesehen. Aber damals war das halt was Neues und das hat neue Standards für das Wrestling in Nordamerika gesetzt. High-Flying, innovative Spots, der Einsatz der Leiter, überhaupt, dass da eine Leiter eingesetzt wird generell. Ne, man da war damals noch hier die großen Fleischklopse gewohnt aus den 80ern und wie die halt gecatcht haben. Und auf einmal kommt da Shawn Michaels und Razor Ramon um die Ecke, die was völlig anderes zeigen. Und deswegen auch da wieder, das war revolutionär. Ein weiteres Wort, was ich heute gefühlt mehrfach verwenden werde.
Auch das ist ein Match, was man sich heute noch einfach richtig gut anschauen kann. Beide Leiter-Matches. Es gab ja noch ein Match dann beim SummerSlam. Das muss man sich einfach noch mal. Ja, nehmt jetzt gerade in Hinführung auf WrestleMania. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Setzt euch mal hin und schaut euch die alten Sachen nochmal an. Und dann setzt euch nochmal hin und spielt es vielleicht nochmal nach, weil auch das hier ist im Showcase-Modus dabei. Also, das ist doch richtig gut. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dieses Match, ich habe das geschaut, da musste ich danach zum Konfirmandenunterricht. So. Und ich habe es mit Ach und Krach geschafft, das quasi so weit rauszuzögern, dass ich dieses Match noch zu Ende sehen konnte. Und als ich wieder zurückkam, habe ich es mir nochmal angeschaut. Ja? Und das habe ich bei sehr wenigen Matches gemacht. Ich habe zum Beispiel beim Hell in a Cell-Match zwischen Mick Foley und dem Undertaker habe ich das damals auch gemacht. Aber hier, das war auch so ein Ausnahmefall. Unglaubliche Szenen, ne? Auch wie hier mit der Leiter umgegangen worden ist. Da wurde auch die Leiter geworfen, ne? Splash von Shawn Michaels von da oben runter und so weiter. Richtig geil. Also das auf jeden Fall 2 sehr, sehr wichtige Matches. In der Zeit, in der die World Wrestling Federation im Umbruch gewesen ist, das äußert sich dann auch, wenn man ja weitergeht, da ist gar kein Match wichtig, wenn man ehrlich ist, ne? Das ist Trash. Das ist on a pole. Wenn man ehrlich ist, sehr viel mit dabei, auch wenn ich Lawrence Taylor gegen Bam Bam Bigelow nicht so hasse wie viele andere, aber zum Beispiel das I Quit Match zwischen Bret Hart und Bob Backlund ist unglaublich langweilig. Das sagt ja selbst Bret Hart. Wie siehst du, wenn wir jetzt noch ein Jahr weitergehen, WrestleMania 12, das Iron Man Match zwischen Shawn Michaels und Bret Hart? Auch da wird ja häufig drüber gesprochen, dass er sehr wichtig gewesen ist. Natürlich der Boyhood Dream von Shawn Michaels, der hier beendet wird und der hier sozusagen den Abschluss findet. Der hat seine Geschichte beendet, wenn man ehrlich ist. Nicht so wie Cody.
Ja, er hat sie noch nicht beendet. Lassen wir es einfach mal dabei stehen. Ja, also das war ja lange, lange Zeit so ein bisschen das Nonplusultra, was hier so Ironman-Matches oder generell lange Matches angeht. Wenn man sich's heute nochmal anguckt, also gerade für jemanden wie mich, der eigentlich absolut kein Fan von Matches ist, die länger als 15 Minuten gehen. Es zieht sich schon stellenweise. Also, ich find's zwischenzeitlich echt anstrengend.
Ja.
Muss ich sagen, leider.
Ich war damals kein Fan davon, ich bin bis heute kein Fan davon. Es gibt andere Iron Man Matches, die mir besser gefallen, die später gekommen sind, aber es war trotzdem natürlich ein wichtiges Match, muss man sagen, weil es natürlich Shawn Michaels in den Main Event gehoben hat. Aber nichtsdestotrotz würde es auf meiner Wichtigkeitsskala eher weiter hinten landen, wenn ich da ganz knallhart bin. WrestleMania 13, da ist ein Match dabei, ich glaube, das ist von so ziemlich jedem Wrestling-Fan eines der Lieblingsmatches, nämlich das No-DQ-Submission-Match zwischen Bret Hart und Stone Cold Steve Austin mit Ken Shamrock als Special Referee. Mella, du hast es auch auf deiner Liste. Wieso, weshalb, warum?
Einfach, weil das ist auch so ein Ding hier, wenn ich an WrestleMania denke, dann denke ich an den blutenden Steve Austin im Sharpshooter. Ich denke sehr oft in Bildern und das ist halt so ein Bild, das kommt mir direkt in den Kopf. Und einfach dieser Double Turn, der da passiert ist, diese Psychologie dahinter und wie Stone Cold das zum Anti-Hero da gemacht hat, war halt einfach geil und gut gemacht. Und deswegen ist das für mich so ein Ding, wie gesagt, also, wo ich dran denken muss, wenn ich WrestleMania punkt.
Ja, also das ist ja eines der größten Bilder, die das Wrestling hervorgebracht hat, muss man einfach so sagen. Ne? Diese Crimson Mask von Stone Cold Steve Austin. Und wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen. Es ist einfach geil. Auch da wieder, es ist halt ein tolles Match. Auch da wieder, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut es euch einfach nochmal an. Die ganze Hinführung, auch wie dann Austin bearbeitet wird, wie er leidet, wie er dann nochmal sein Comeback macht, wie er dann auch mit dem Stuhl zuschlägt, Bret Hart dann wieder zurück und so weiter und so fort. Ja, da ist Feuer drin, da ist Energie drin. Und Bret Hart, der dann am Ende weiterhin seinen Gegner attackiert, obwohl der wehrlos ist, Ken Shamrock, der eingreift. Ganz großes Drama. Das Blut spielt hier eine entscheidende Rolle, muss man ganz klar sagen. Das ist halt einfach ein richtig tolles Match gewesen, muss man sagen. Ja, drauf hatten wir dann Steve Austin gegen Shawn Michaels. Würde ich auch nennen, auch wenn es nicht das beste Match der beiden ist oder auch wenn es noch nicht mal ein absolut herausragendes Match ist. Shawn Michaels ist damals schwer verletzt. Es war klar, dass er danach eine Auszeit nehmen müsste nach dem Match gegen den Undertaker beim Rumble, wo er diesen schlimmen Sprungbump über den Sarg genommen hat. Was ich hier hervorheben möchte, ist natürlich die Personalie Mike Tyson und dann eben auch die Tatsache, dass das ja so ein Ding gewesen ist, wo die World Wrestling Federation dann auch aufgrund des Drucks seitens der WCW mit dem Rücken zur Wand gestanden ist und dass quasi hier diese Verpflichtung von Mike Tyson ja wirklich so ein Verzweiflungsakt gewesen ist. Also deswegen.
Auch da natürlich wieder Tyson, ne, das sorgt absolut für PR.
Ja.
Also auch da wieder ein total smarter Move einfach.
Genau. Deswegen, also es ist so emotional weiter hinten bei mir, was die Wichtigkeit angeht, ja. Aber natürlich so geschichtlich schon wichtig. WrestleMania 15, nix, wenn ich ehrlich bin. WrestleMania 2000, kann man natürlich hier das Triangle Ladder Match nennen, was für die TLC-Matches dann so ein Vorreiter gewesen ist und würde bei mir, glaube ich, so auf den Honorable Mentions, glaube ich, wird das landen. Oder wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also das ist ja im Prinzip in Anführungszeichen TLC 1, aber in Anführungszeichen eben. Also so der Wegbereiter dafür. Ja, also das war so gefühlt ein bisschen der Testlauf für was danach folgen sollte.
Genau, da sind wir dann ja schon bei 17. Da haben wir natürlich das große Leitermatch. WrestleMania 17, ohnehin einer meiner Lieblings-WrestleManias, ich hab's schon mal gesagt. Und ich liebe da sogar die Gimmick Battle Royale zum Beispiel, die absolut fantastisch ist. Wichtigkeit, Stone Cold Steve Austin gegen The Rock No DQ im Main Event, inklusive Austin Turn, McMahon eingreifen und allem drum und dran. das ist eigentlich die Geschichte der Attitude Era, oder? Also klar, Austin gegen McMahon ist es eigentlich, aber die beiden Männer hier haben das ja quasi im Ring mitgetragen.
Ja, irgendwie habe ich direkt im Kopf, it was me, Austin, it was me. Instant. Ja, also wer auch nur ansatzweise ein bisschen Wrestling verfolgt hat oder da was spitz bekommen hat, der wusste, was da abgeht. Also von daher auch da, ne, definitiv absolut wichtig und vorne mit dabei.
Ja, also deswegen, also das ist auch ein geiles Match, muss man auch sagen, ne, zwischen den beiden, die hier wirklich nochmal eigentlich auch schon aus heutiger Sicht sehr modernes Match, ne? Wenn du dir die Anzahl der Finisher anschaust, die Kickouts, die Struktur, die es damals gegeben hat, recht schnell auch, hart geführt. Also das ist schon für damalige Zeiten anders gewesen. Natürlich genauso wie das TLC-Match, was wir damals gesehen haben zwischen den Hardys, den Dudleys und eben Edge und Christian. Auch das würde ich relativ weit oben ansiedeln, weil es einfach ja eine Stilrichtung vorgegeben hat und an die ja bis heute sich, also an den TLC-Matches von damals müssen sich bis heute die Teams messen lassen oder Wrestler messen lassen, wenn es ein TLC-Match gibt. Und das ist schon brutal eigentlich. Ja, WrestleMania 18. Wie stehst du zu Hogan gegen The Rock?
Ich musste es mir schon sehr oft angucken, weil es eins von Kevins Lieblingsmatches ist. Also was halt absolut ikonisch daran ist, ist dieser Stare-Down, wo einfach nichts passiert und die Leute ausrasten. Und ich krieg trotzdem da auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, weil es ist, irgendwo ist es halt echt cool, weil das ist halt dieser Clash der Generationen und es ist cool, dass es passiert ist. Ja, ich find's okay, also ich find's jetzt nicht so super gut, aber es kann halt, wie gesagt, auch bei mir daran liegen, dass ich kein Hogan-Fan bin.
Wichtigkeit, neutral betrachtet?
Wie gesagt, es war schon der Clash der Generationen. Also ich würde es schon als, also es ist jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber es ist schon eben, wie gesagt, sehr ikonisch. Also Top Ten ist vielleicht sogar schon übertrieben, trotzdem.
Es ist halt von der Zuschauerreaktion her unglaublich, ne, damals gewesen.
Ja, also. Aber das Match an sich, ja, ich sage jetzt mal Top 15 irgendwie.
Ich weiß auch da wieder, ich weiß noch, wie ich damals, hab ich das mit einem Kumpel zusammen geguckt. Und wir haben irgendwann, wir haben es ja erst nur normal geschaut, von meiner Lautstärke. Und dann haben wir irgendwann da die Boxen aufgedreht. Und haben einfach nur zugehört. Weil die Action im Ring ist halt, die ist halt da, aber, naja. Aber diese Momente, ne, wir haben letztens über Kick ausgesprochen, weil da, wenn dann The Rock aus dem Leg Drop auskickt und solche Geschichten, ne, oder der Hulk ab, wo die Crowd dann komplett nuts geht, das ist halt geil. Und das gehört auch zum Wrestling dazu. Und es gehört auch zum Wrestling dazu, sich über den Hulk abzufreuen irgendwo. Wenn man ehrlich ist. WrestleMania 19. Eine fantastische WrestleMania. Aber ist da deiner Meinung nach ein Match dabei, was du jetzt auf eine hohe Wichtigkeitsskala-Ranking setzen würdest?
Ich überlege gerade, beziehungsweise schau mal parallel in meinen Notizen, ob ich da irgendein Match eigentlich ausgewählt hatte. Weil ich muss gestehen, ich bin nicht chronologisch vorgegangen.
Sorry.
Sondern eher, was fällt mir ein? Aber muss ich jetzt tatsächlich sagen? Ja, gut, also vielleicht nicht an Wichtigkeit, sondern eher wegen was anderem ein Match, das sehr bekannt ist. Und zwar Brock Lesnar gegen Kurt Angle.
Naja, ich finde es immer so schwierig, weil es wird immer sehr stark reduziert auf diese gebotschte Shooting-Star.
Ja.
Aber es ist auch ein richtig gutes Match. Halt. Und es ist Brock Lesners erster Titelgewinn.
Ja, das ist alles richtig. Aber wie gesagt, ich weiß dann halt nicht, was mehr zählt, wofür das Match in Erinnerung geblieben ist oder ob das Match tatsächlich gut war. Weil wie du schon gesagt hast, woran man sich erinnert, ist die gebotschte Shooting-Star. Und man kann froh sein, dass Brock Lesnar überlebt hat. Wobei das in heutiger Zeit auch ein bisschen falsch klingt. Es tut mir leid. Ne? Von daher, ja, es war ein gutes Match. Ne? Da sind zwei College-Wrestler ja aufeinander getroffen. Und das war halt was Besonderes. Aber wie gesagt, man erinnert sich eigentlich hauptsächlich an dieser Shooting Star.
Das ist ein bisschen schade. Ich habe natürlich gerade Quatsch erzählt. Das war nicht Brocks erster Titelgewinn. Der erste Titelgewinn war natürlich gegen The Rock 2002. Das war im Jahr davor, um das hier klarzustellen.
Habe ich mir sogar aufgeschrieben.
Bitte?
Es war sein zweiter WWE-Championship-Gewinn. Habe ich mir sogar aufgeschrieben.
Genau, deswegen. Tatsächlich, aber da würde ich jetzt auch sagen, also ich finde WrestleMania 19 auch da wichtig. Ich finde 17 aber noch wichtiger tatsächlich, so von der, auch vom Gefühl her. Das war ja auch wirklich diese, das wird ja heutzutage häufig diskutiert, WrestleMania 19 oder 17. Ich finde, dass 17 so als Abschluss des Monday Night Wars WrestleMania sich größer angefühlt hat, auch wenn WrestleMania 19 vielleicht wrestlerisch besser gewesen ist. Wir haben WrestleMania 20, das Comeback des Undertaker. Wir hatten vor allem auch Benoit gegen Triple H, gegen Shawn Michaels. Ich glaube, da würden wir jetzt auch anders drüber sprechen, wenn diese furchtbare Geschichte um Chris Benoit nicht geschehen wäre. Ich glaube, dann wäre das durchaus ein Match gewesen, wo man sagen kann, ja, das ist enorm wichtig gewesen, eben aufgrund der Personalie Chris Benoit. Jetzt habe ich da so meine Probleme mit. Wie geht's dir da?
Ja, ähnlich. Also es ist schwierig, da, sage ich jetzt mal, Kunst vom Künstler zu trennen, einfach. Und es ist halt schade, weil das halt einfach so ein verdammt begabter Wrestler war. Und es schwingt aber immer mit im Raum. Und es fällt einem schwer, da Positives drüber zu sagen. Einfach, weil man immer im Hinterkopf hat, was da Schlimmes passiert ist. Deswegen, es ist immer so ein bisschen unangenehm.
Ja, ja, ja. Das ist vollkommen korrekt. WrestleMania 21.
Moment!
Oh, Entschuldigung.
Was? Wie kannst du Eddie Guerrero gegen Kurt Angle auslassen? Was ist denn falsch mit dir?
Lieb ich auch.
Plus WrestleMania 20 hat einen speziellen Platz in meinem Herzen, weil ich kurz darauf wieder mit Wrestling gucken angefangen habe. Und ich kann dir nie sagen, wie oft ich diese WrestleMania geguckt habe. So.
Und sogar Brock Lesnar gegen Goldberg hast du dann sehr oft gesehen?
Ich glaube, das habe ich geskippt.
Nein, also, aber da tue ich mich halt auch so schwer. Ist das wirklich eines der wichtigsten Matches? Aber es ist auf jeden Fall eines deiner Lieblingsmatches, das kann ich auch verstehen.
Ja, es ist halt wirklich dieses Underdog-Ding und Eddie Guerrero hat halt so einen speziellen Platz in meinem Herzen, weil das derjenige war, den ich als erstes wieder gesehen habe, als ich zufällig Tele 5 angemacht habe und es lief Wrestling und ich dachte, wie, das gibt es noch? Das ist ja verrückt, guck ich mir mal an. Und ich fand ihn cool und deswegen, das hat halt so ein, es gibt immer Matches für ne, alle da draußen. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche Matches, die vielleicht gar nicht mal so gut waren oder nicht so wichtig, aber die einfach diesen speziellen Platz in eurem Herzchen haben und sich darin es sich muckelig gemacht haben. Und das ist halt für mich Eddie Guerrero gegen Kurt. So.
Ja, kann ich nachvollziehen. Natürlich auch am Ende mit dem Stiefel, ne, wo dann der Stiefel gelöst wird und dann eingerollt wird.
Liebes, Entschuldigung.
Hast du das schon mal in dein Match eingebaut? In irgendeins?
Das wäre bei mir schwierig. Also am Anfang hatte ich ja sehr hohe Boots an, da hätte ich sehr lang schnüren müssen. Und mittlerweile sind es ja so feste Ringerboots, so kurze, aber ich habe da ja noch so Stulpen drüber. Also es wäre schwierig. Ist unmöglich.
Okay, na gut. WrestleMania 21. Große Geschichte natürlich. John Cena und Batista werden jeweils Champion. Also John Cena wird WWE-Champion. Batista wird World Heavyweight Champion. Match zwischen Batista und Triple H war sehr gut. Match zwischen John Cena und John Bradshaw Layfield war zum Glück nur 11 Minuten lang. Es ist okay, aber es ist nicht gut. Viele nennen hier quasi in einem Atemzug mit vielleicht auch einem Bret Hart gegen Owen Hart oder einem Savage gegen Steamboat auch so ein Match wie Kurt Angle gegen Shawn Michaels, liebe Männer.
Ja, muss ich damals gestehen, ich war kein großer Kurt Angle-Fan und ich fand seinen Stil relativ boring. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ja, ich weiß, ich war jung, ich war dumm und ich war zu sehr damit beschäftigt, in John Cena und Randy Orton verliebt.
Ne? Also.
Nein, aber es ist ein großartiges Match.
Ich finde halt total geil.
Ich kann dagegen gar nichts sagen. Also absolut nicht. Ich habe es mir ja auch notiert, so ist es ja nicht. Es hat halt nur nicht eben diesen speziellen Platz in meinem kleinen süßen Herzchen,
ja,
wie eben zum Beispiel Kurt Angle gegen Eddie Guerrero. Aber es ist ein tolles Match. Einfach Shawn Michaels, der da minutenlang im Ankle-Lock gefangen ist, der auch wirklich brutal aussieht und der dann am Ende eben keine andere Wahl hat, als zu tappen. Es ist einfach gut gemacht. Ich kann da ja nichts gegen sagen, um Gottes Willen.
hast du eigentlich alles gesagt, auch gerade die Konter, die da gezeigt werden, die Geschichte, die gezeigt wird, ne, mit Shawn Michaels, der auch nicht im Ankle-Lock aufgeben will und dann nochmal reingenommen wird und dann Ewigkeiten am Ende im Ankle-Lock hängt, bis es dann nicht mehr geht quasi, wo du dann auch wirklich vorm Fernseher sitzt und niemand oder fast niemand kann ja so gut verkaufen wie Shawn Michaels, wo du da vorgesessen hast, so, jetzt gib bitte endlich auf, ich kann's nicht mehr sehen, ne, so.
Bitte verletz dich doch nicht.
Genau, er ist doch schon tot. Simpsons-Anspielung wohlgemerkt.
Lustigerweise habe ich das vorhin erst gesagt, weil Kevin gerade zum 100. Mal Resident Evil 4 spielt.
Okay.
Es gab eine ähnliche Situation, egal.
Aus heutiger Sicht, wir haben bei WrestleMania 21 das erste Money in the Bank Leiter-Match. Also ein sehr unterhaltsames Match, aber vielleicht aufgrund der Nachhaltigkeit und auch der Bedeutung eines Money in the Bank Briefcase und des Gimmicks, muss das eigentlich innerhalb dieser Wichtigkeitsskala genannt werden, oder wie siehst du das?
Ja, also absolut, das muss mit rein, einfach weil daraus ein ganzer neuer Pay-Per-View entstanden ist und das sich mittlerweile so sehr etabliert hat, dieser Briefcase, und man immer mittlerweile darauf wartet, vielleicht, okay, wann casht er jetzt ein, ne, also ja, das muss absolut mit rein,
ja. Punkt. Sehe ich halt auch so. Also das ist zu groß geworden. Man hat gesehen, das funktioniert und das kommt gut an. Man hat im Endeffekt dadurch auch Edge zum Star gemacht, ne? Also mit diesem Briefcase.
Ja,
im Nachgang hat, da hat man sofort gesehen, so, ach guck mal, das ist so ein cooles Gimmick. Da hast du auf der einen Seite ein richtig geiles Match und auf der anderen Seite hast du eben dann auch die Möglichkeit, einen Star damit overzubringen. Zumindest manchmal, meistens. Gelegentlich. Nein, in der Regel hilft's ja, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen der Regel, ne? Damien Sandow zum Beispiel, oder mal gucken, wie es bei Damien Priest wird, wenn der irgendwann mal eincheckt.
Senior Money in the Bank.
Eincheckt, eincashed, meine ich natürlich. WrestleMania 22 sind wir jetzt angekommen. Ich weiß, da ist ein Match dabei, das lieben wir beide, und das ist Edge gegen Mick Foley im Hardcore-Match.
Ja, durch den brennenden Tisch.
aber ist das auch wichtig?
Eventuell für die Charakterentwicklung von Edge so ein bisschen, aber jetzt so global gesehen quasi, es ist ein geiles Match, aber es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, muss ich leider sagen.
Ja, das ist halt auch so.
Finde ich ein anderes wichtiger.
Was denn, Rey Mysterio gegen Kurt Angle gegen Randy Orton?
Nein.
Das den Playboy Pillow Fight?
Gegen Mickey James.
Ach so.
Hallo? Hallo?
Ja.
Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Frauen auch mal ordentlich catchen dürfen. Und dann war bis auf das leider gebotschte Finish ein gutes Match.
Das stimmt. Und sehr gute Storyline vorneweg.
Ja, eben. Und ich fand das einfach für die Entwicklung des Frauenwrestling auch absolut wichtig in der Hinsicht. Und deswegen ist es für mich auch ein wichtiges Match.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Wir hatten aber natürlich auch schon zuvor, hatten wir ja auch schon Frauenmatches bei WrestleMania, dürfen wir auch nicht vergessen. Es gab zwei Frauenmatches im Verlauf von WrestleMania, die ja auch durchaus prominente Rollen gespielt haben, ne? Also es war ja bei WrestleMania 10 hatten wir ja quasi einen Rückgriff mit Alundra Blaze gegen Leilani Kai, und auch bei WrestleMania 1 hatten wir damals ja Wendi Richter gegen ebenfalls Leilani Kai, und da ja auch noch, also bei Wendi Richter war ja damals auch noch Cyndi Lauper mitzugegen. Also das auch hier nochmal der Vollständigkeit habe. Wir werden nachher noch ein anderes Frauenmatch, denke ich mal, ansprechen, was da eine größere Rolle gespielt hat. Oder zwei vielleicht sogar. Aber ja, kann ich total nachvollziehen.
Oder vier oder fünf? Nein.
Ja, kommen wir gleich zu. WrestleMania 23, Wichtigkeit, ich habe keinen Bock auf Donald Trump. Und Cena gegen Shawn Michaels fand ich nicht so gut. Undertaker gegen Batista. Da hat der Undertaker die Batista-Formel geknackt, aber da ich jetzt sage, da ist ein Match so außergewöhnlich wichtig, nichts dabei. 24 ist dann wiederum eins, da bin ich dann mit meinem Herzen wirklich auch dabei. Und das ist natürlich das Match zwischen Shawn Michaels und Ric Flair. Na, I'm sorry, I love you.
I love you.
Das ist einfach gut. Und das kann mir auch niemand nehmen, auch wenn Ric Flair unangenehm ist inzwischen. Aber das war so ein tolles Match, und auch gerade in Shawn Michaels, ich habe gerade schon angesprochen, der könnte mir ein Telefonbuch vorlesen und ich würde anfangen zu weinen dabei oder so.
Das ist auch offiziell für mich das letzte Ric Flair Match. Auch wenn ich das andere viel zu oft gesehen habe. Leute, die hier öfter zuhören, wissen das.
Ja, also, und das würde ich tatsächlich auch relativ weit oben ansiedeln, weil das zum einen halt eben ein sehr, sehr gutes Match gewesen ist, zum anderen das Retirement, vorläufige Retirement von so einer großen Wrestling-Legende gewesen ist.
Das Retirement, wir einigen uns jetzt einfach drauf.
Ja. 25 bin ich am hadern, ob ich Undertaker gegen Michaels nehme oder ob ich einfach sage, ich nehme Undertaker, Michaels von 25 und 26 zusammen und sage einfach, das ist vielleicht die wichtigste Geschichte der WrestleMania-Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, es ist schwierig, aber es hängt ja auch einfach zusammen. Also, und vor allem, wer will es uns verbieten, dass wir das zusammenfassen?
Das stimmt.
Ja, bin ich ganz klar bei dir. Auch da wäre es schön gewesen, wenn Shawn Michaels retired geblieben wäre. Ich streiche einfach dieses super tolle Tag-Match aus meinem Gedächtnis zwischen der DX und den Brothers of Doom.
Destruction.
Hat nie Entschuldigung, Destruction.
Aber in dem Fall passt auch Brothers of Doom ganz gut, finde ich.
Das passt besser, ja. Nee, also das habe ich einfach aus meinem Gedächtnis gestrichen und ich glaube, ich werde mir das auch nie wieder ansehen, weil nein. Einfach nein.
Nee, nein. Nicht so wirklich, ne?
Michaels ist bei 26 retired und dabei bleibe ich.
Auch diese Geschichte, ne, wo der Undertaker ihm das Rematch quasi nicht geben will nach der Niederlage bei WrestleMania 25 und wo dann Shawn Michaels alles tut, um irgendwie an dieses Rematch dran zu kommen. Im Rumble scheitert er und dann greift er im Elimination Chamber ein und diese ganze Geschichte ist halt so gut. Und im Endeffekt, die hat man ja dann noch gemolken, indem man einfach gesagt hat, ja gut, Shawn Michaels wrestelt halt nicht mehr, dann nehmen wir halt Triple H damit rein und dann will der hier das Werk von seinem Kumpel vollenden, ne?
Also. Einfach alles so gut und hat, wie gesagt, diese ganze Story da drumherum, das hat's halt super emotional gemacht und dann scheitert er am Undertaker und man hatte ja trotzdem immer noch diesen kleinen Zweifel, oh, ist vielleicht die Streak doch vorbei?
Ja.
Oder wird's das Karriereende? Also, ja, definitiv, das ist vorne mit dabei.
Ja, ich glaube, dann können wir jetzt auch ein paar Sprünge machen fast schon, ne? Also, 27 sind wir jetzt. Boah, also klar, Michael Triple H gegen Undertaker, fantastisch, aber oder sehr unterhaltsam. Fantastisch ist es nicht, aber sehr unterhaltsam. Aber das ist jetzt auch keine so geile WrestleMania, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Miss und Cena, ja nicht. Und dann haben wir danach ja Once in a Lifetime und dann das Jahr darauf Twice in a Lifetime.
Twice in a Lifetime.
Wo rangiert das bei dir auf der Wichtigkeitsskala?
Oh, die hätten es einfach bei Once in a Lifetime belassen sollen. dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es für mich persönlich bisschen weiter vorne als mit dem Twice in a Lifetime. Das hat halt die ganze Idee dahinter gekillt und ich verstehe es nicht.
Aber das Once in a Lifetime, also dass man es ja auch ein Jahr vorher quasi aufgebaut hat. Und das hat ja auch extrem gezogen, ne? Also nicht nur,
ja,
dass
das
man,
hat ja funktioniert, ja, deswegen. Eben. Deswegen verstehe ich es nicht.
Naja, weil man gedacht hat, ja gut, das hat da funktioniert. Und wir haben dann ordentliche Money rausgezogen. Machen wir es halt einfach nochmal.
Ja, und dann machen wir halt auch noch Frozen 3. Ich hab's kapiert. Aber trotzdem fand ich den zweiten schon schlecht. So.
Ja, dann haben wir jetzt gesagt, wir packen da noch einen Gürtel drauf einfach, ne?
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Nee, tue ich mir auch schwer. Also wenn dann eher so die hinteren Zehnerplätze, da würde ich dann vielleicht irgendwie so sagen, so Once in a Lifetime, vielleicht so auf 19, 18, irgendwie sowas. Aber da gibt's andere. Wenn wir jetzt weitergehen, WrestleMania 30, wir haben immer so diese Zehner-Dinger, die sind immer ganz besonders. Da haben wir natürlich auf der einen Seite natürlich Daniel Bryan mit seiner großen Geschichte dann im Abschluss im Main Event, dann eben gegen Batista und Randy Orton im Opening Contest gegen Triple H, also die große Geschichte, die auch hier zu Ende geführt wird. Und natürlich das Ende der Streak durch Brock Lesnar. Jetzt so im Nachgang, was ist wichtiger?
Also gerade rückblickend, was das dann von Bryan für eine Title Reign war, die ja sehr eben darunter gelitten hat, dass er sich halt auch verletzt hat und das alles, würde ich ganz klar Brock Lesnar gegen den Undertaker vorne sehen. Und auch da wieder, ich denke ja gerne in Bildern eben und ich sehe eben diesen fassungslosen Kerl vor mir, der es einfach nicht glauben kann, dass das gerade tatsächlich passiert ist. Und das war, glaube ich, für uns alle so ein Moment. Ja, ja. Also auch ich saß da ungläubig vor dem Fernseher und dachte mir so, wie war das drei? Drei? Wie? Was? Hä?
Ja, ja.
Und ne, also von daher, von der ganzen Bedeutung, klar, das mit Daniel Bryan war eine tolle Story. Wir haben uns alle gefreut, dass er das Ding am Ende geholt hat. Und es war ein Gänsehautmoment. Aber von der Bedeutung her muss man ganz klar sagen, so, dass die Streak vom Undertaker gebrochen wurde, ist für mich persönlich ganz, ganz vorne auch mit dabei, weil das einfach so krass und unerwartet war.
Es ist eben auch wirklich so. Ich habe schon mal, glaube ich, schon diverse Male erzählt, ich kann mich noch genau daran erinnern, wo das gewesen ist, als ich das geguckt habe, weil ich da auf dem Weg nach Hamburg, glaube ich, im Zug gesessen habe und mir das Match dann unterwegs angeschaut habe. Und ich bin eingenickt und bin dann aufgewacht, als hier das Ding durchgezählt worden ist. Und ich konnte es nicht fassen. Ich habe gedacht, ich schlaf noch quasi. Sehe ich aber genauso wie du. Ich sehe es auch genauso wie du. Also ich liebe Daniel Bryan, Bryan Danielson, das wisst ihr alle, aber die Streak war hier größer. Die war hier auch jetzt gerade, was die Nachhaltigkeit angeht, war viel, viel größer als alles andere. Nächstes Jahr, da muss man vielleicht nochmal drüber sprechen, Money in the Bank haben wir hier schon gerade eben genannt. Seth Rollins casht hier ein und unterbricht quasi den Main Event zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns und holt sich dann auch die World Heavyweight Championship. Alle anderen Matches, würde ich sagen, so von der Wichtigkeit her nicht so wirklich existent, ne? Aber der Titelgewinn hier, wichtig, nicht wichtig, zeigt mal erster Cash-In im WrestleMania Main Event.
Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir nicht mal aufgeschrieben.
Okay, dann nicht. Meller ist halt Meller gnadenlos.
Ja, nein, heute zählt nur meine subjektive Wahrnehmung.
Okay.
So. Kurt Angle gegen Eddie Guerrero. So.
WrestleMania 32. Shane McMahon fällt vom Käfig.
Fragen. Ja, ist okay.
Was ist denn mit, da ist ja die Women's Revolution ausgerufen worden und es gab ja dann kein Divas Champion mehr, sondern es gab ja hier das Match um die WWE Women's Championship zwischen Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks. Das muss doch eigentlich auf einer ähnlichen Ebene stehen wie das Match zwischen Trish und Mickie James.
Das ist weiter vorne. Also ja. Jetzt mal ernsthaft, das ist der erste Frauen-WrestleMania Main Event.
Aber es war auf.
Was ist denn das?
Es war in der Midcard. Es war in der Midcard.
Das war in der Midcard.
Ja, klar war das in der Midcard. Das war das hier Ding, das Ding hier war in der Midcard.
Ah, nein, das ist ja gegen Banks. Das ist ja gegen Banks. Oh, Entschuldigung. Ich war meiner Zeit voraus.
Das stimmt. Du bist ein bisschen voraus.
Ich bin immer meiner Zeit voraus. War geil. Also war einfach geil. Also du hast halt da drei Performerinnen, die auch wissen, was sie tun. Sasha Banks, die sich gerne halb tötet. Und wie du schon gesagt hast, ne, es ging halt um die Women's Championship und nicht um den Divas Title. Und auch das war wieder so für mich persönlich natürlich so ein Gänsehaut-Moment.
Und es war das beste Match des Abends, würde ich mal so weit gehen.
Ja, und du hast halt auch eine Sasha Banks, die ihrem Idol, Eddie Guerrero nochmal an dieser Stelle, Tribut zollt, ne? Flair, die einfach mal einen Corkscrew-Moonsault vom Top Rope nach draußen springt. Also, ja, geiles Match und auch von, also gerade von, ich muss jetzt ein bisschen leider differenzieren, für die Frauen wirklich ein wichtiges, wichtiges Match.
Ja. Auch gerade mit dem Punkt eben, keine Divas-Division mehr oder sonst irgendwas. Ne? Frauen sind mehr als Eye-Candy, sondern Frauen sollen wrestlen und die können auch die großen Titelmatches bestreiten. Und das haben die drei hier bewiesen. Und auch da, wie du schon gerade gesagt hast, du musst auch erstmal auf dieser Bühne bestehen. Ne? Die waren jetzt noch nicht Ewigkeiten im Main-Roster. Und dann sagst du auf einmal, ja, übrigens jetzt ihr macht jetzt hier den neuen Champion unter euch aus. Und ihr seid jetzt sozusagen die Speerspitze offiziell von unserer neuen Women's Division. Neuen alten in dem Sinne. Ja, und dass sie dann auch so abgeliefert haben, das ist schon aller Ehren wert, muss man hier sagen. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall in meine Top 10 mit aufnehmen, was die Wichtigkeit angeht. WrestleMania 33. Schwierige Kiste. Bin ich jetzt spontan dabei, würde ich sagen, gar keins.
Ich guck gerade mal. Und ich glaube, ich habe da auch nichts.
Ja, wir haben halt dieses ganz schlimme No-Holds-Barred-Match zwischen Roman Reigns und dem Undertaker im Main-Event. Wir haben ein besser als erwartet Brock Lesnar gegen Goldberg. Wir haben natürlich das Comeback der Hardy Boys im Leiter-Match gehabt gegen Luke Gallows und Karl Anderson, Cesaro und Sheamus und Enzo Amore und Big Cass. Aber wir hatten auch den cheesy Heiratsantrag hier mit John Cena und Nikki Bella zum Beispiel.
Oh, nach diesem komischen Mixtag, man.
Ja.
Was und keiner gebraucht hat.
Und wir hatten mega abgefuckte Kevin Owens und Chris Jericho, die sich eigentlich auf den Main Event Spot gefreut haben, auf ein großes Titelmatch und die dann das US Title Match in der Undercard bestritten haben und all solche Geschichten. Nee, also das war eine teilsame WrestleMania, aber von der Wichtigkeit her, nö. Bin ich ganz ehrlich. 34 sind wir dann angekommen. Da wird's vielleicht schon ein bisschen interessanter wieder, wenn wir so in Richtung, man könnte da eine Ronda Rousey vielleicht nennen, aber vielleicht auch nicht so wichtig, weil man da schon so ein bisschen gezeigt hat, in welche Richtung es gehen könnte mit Kurt Angle und Ronda Rousey gegen Triple H und Stephanie McMahon. Das Match hat ja die Show gestohlen, überraschenderweise. Würde ich jetzt aber auch von der Wichtigkeit her nirgendwo in die Top 20 setzen, wenn ich ehrlich bin.
Wir können ja auch Nia Jax gegen Alexa Bliss erwähnen.
Das hier war besser.
Stop Body Shaming. Entschuldigung. Also ja, die Message ist richtig, nur wie es transportiert wurde, war absolut dämlich. Entschuldigung.
Ja. Auch, dass hier Daniel Bryan nochmal in den Ring steht. Ne? Ja.
Aber war jetzt auch nichts, worüber ich sagen würde, muss man groß reden, ehrlich gesagt.
Nee, nicht, wenn es um die Wichtigkeit geht. Das ist echt eine schöne WrestleMania und so. Aber
ja, sagt ja auch keiner, dass es nicht so ist. Aber es ist halt nicht outstanding, groundbreaking. Warum fallen mir nur englische Wörter ein?
35, auch da muss ich tatsächlich überlegen, aber ich würde auch tatsächlich sagen, keins. Das ist klar, da haben wir natürlich Kofi Kingston gegen Daniel Bryan, Kofi Mania, was ja aus der Not herausgeboren oder aus dem Zufall herausgeboren worden ist. Aber ist das so wichtig, Mella?
Verbessere mich, wenn ich mich irre, aber da haben wir jetzt doch den Frauen-Main-Event.
Da haben wir, genau, da haben wir den Frauen-Main-Event.
35?
Ja.
Ja. Wie kannst du denn dann sagen,
habe ich übersehen. Ich hab's übersehen. Tut mir leid.
Also Olaf Bleich, wir müssen uns echt mal unterhalten.
Ich muss mich auch auf dich verlassen können, weißt du?
Ja, siehst, hast du doch jetzt. Ich habe nur kurz an mir selbst gezweifelt, weil ich so dachte, okay, habe ich das falsch im Kopf? Nein, also jetzt bin ich tatsächlich richtig. Vorhin war ich meiner Zeit voraus, aber jetzt bin ich richtig. Natürlich, also ne, auch mit Blick auf mich persönlich, aber auch generell ist das für mich halt ein sehr wichtiges Match, einfach weil Frauen, WrestleMania, Main Event, das waren drei Worte oder Wörter, die haben nicht zusammengepasst.
Ja.
Lange Zeit. Und jetzt war es halt endlich soweit und Becky Lynch ist danach endgültig zum Superstar geworden. Die war the man, die hat ihren Platz in der WWE zementiert. Und ja.
Bin ich komplett bei dir. Ich muss aber sagen, Wichtigkeit wahrscheinlich größer als das Triple Threat, was wir bei WrestleMania 32 haben. Aber Matchqualität her ist das Match bei WrestleMania 32 bedeutend besser.
Ja, da gebe ich dir recht.
Okay. Und Kofi gegen Daniel Bryan, finde ich, ist auch da. Das war eine schöne Storyline. Man ist da die Welle gut geritten. Das war auch ein schöner Moment. Aber so, dadurch, dass da natürlich auch die Nachhaltigkeit einfach gefehlt hat, ist das für mich ziemlich verpufft. So. Und der Moment war groß. Die Wichtigkeit im Nachgang dagegen eher klein, um es mal so auszudrücken. Weil wir sprechen über 40 Jahre und da wäre das auch so ein Ding, das würde irgendwo so auf den, bei mir, so auf den, wahrscheinlich auf den hinteren 20er Plätzen oder sowas, mittlere 20er Plätze landen, weil ich sage, da, das hat so ein schönes fuzzy Feeling im Bauch gegeben, aber mehr halt nicht.
Ja, bin ich auch komplett bei dir.
So, und jetzt wird's nämlich kompliziert, weil jetzt sind wir in den Corona-Jahren angekommen, ne?
Ja.
Dürfen wir nicht vergessen. Und dann sind wir vor allem auch in der Zeit angekommen, wo WrestleMania zweitägig ist. Generell erstmal die Frage, Mella, hat diese Zweitägigkeit WrestleMania in irgendeiner Art und Weise geschadet vom Standing her?
Jein. Also, ich find's schön, dass ich mir jetzt keine 6 Stunden mehr am Stück antun muss, weil WrestleMania kann so geil sein, wie sie möchte. Aber auch eine richtig gute WrestleMania wird irgendwann zäh, wenn sie 5-6 Stunden geht. Gerade für uns hier in Europa, die das mitten in der Nacht live gucken, ist es sehr anstrengend. Und ich bin tatsächlich ein Fan von dieser Zweitages-Mania, einfach der Bequemlichkeit halber.
Okay.
Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, es ist trotzdem dann irgendwo, als würde man zweimal das Gleiche gucken. Und das kurz hintereinander.
Ja.
Auch wenn da komplett andere Matches auf der Card sind. Aber du hast ein bisschen was von diesem speziellen Gefühl eingelöst. Eingebüßt, nicht eingelöst.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich bin aber auch bei dir. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ne? Also wenn man die Cards entsprechend füllen kann und dadurch, dass das WWE halt eben in der Regel ein relativ tiefes Roster hat, kann man das machen. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt auf WrestleMania 36 schauen, von den Matches her, ich meine, das ist allein natürlich von der Kulisse her super, super creepy, ne? Also im Performance Center damals, ne? Total merkwürdig. Und deswegen, bin ehrlich, ich habe mir diese WrestleMania, ich glaube, einmal angeschaut und danach nie wieder. Ich habe mir einzelne Matches nochmal angeschaut. Ich habe mir nämlich die Cinematic Matches habe ich mir angeschaut.
Ja, genau die. Genau die, wobei ich da auch sagen muss, ich fand John Cena gegen The Fiend einfach von der Kreativität her herausstechender und besser. Einfach, ich habe auch lustigerweise die Tage erst gelesen, dass John Cena immer noch hier seine ersten Ideen, sein grobes Skript, also für die Idee von dem Match, wo er aufgeschrieben hat, handschriftlich, das hat er immer noch. Das fand ich ganz süß irgendwie.
Ja, also mir gefällt ehrlich gesagt, also rein vom also ich unterschreibe das, das ist kreativer, das ist anders, das ist innovativer. Trotzdem so von dem Flair gefällt mir tatsächlich das Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles ein bisschen besser. Das ist ja auch mehr Match, weil das Firefly Funhouse-Match ist ja eher so ein, das ist ja fast schon abgedrehter Kurzfilm oder Kunstfilm fast schon, oder?
Ja, absolut. Aber deswegen fand ich das ja auch so cool, weil es so anders war. Und ich hatte mir irgendwie von dem Boneyard-Match ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich mochte die beide. Aber natürlich, das Boneyard-Match hat aus heutiger Sicht natürlich auch noch den Punkt hier mit Undertakers letztes Match. Ne?
Ja.
Ja. Aber wenn jetzt auch beide nicht bei mir vorne mit dabei, bin ich auch ganz ehrlich. Wär nicht da. Und genauso bei WrestleMania 37, da fällt mir gerade gar kein Match ein, wo ich sagen würde, das muss halt nee, weit vorne sein.
Tito, also bei mir hört es jetzt eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auf.
Ich
guck gerade noch mal, aber
38 hat man halt Steve Austins Rückkehr, fand ich, also ja, die hat mir gerade die Nacht 1 hat mir da gut gefallen. Wir hatten das Cody-Comeback, was aus heutiger Sicht natürlich schon sehr wichtig ist. Steve Austin noch mal in den Ring gestiegen, kann man auch hier noch mal nennen. Und dann an Nacht 2 hatten wir dann ja Vince McMahon noch mal in den Ring gestiegen, darf man auch nicht vergessen. Oh Gott, oh Gott. Aber vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, aber was man vielleicht auch noch mal nennen sollte, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn, das vielleicht beste Comedy-Match in der Geschichte, was wir jemals gesehen haben.
Traurigerweise ja. Oh, diese Mausefalle.
Ich muss immer an die Hand denken.
Oh ja, die Hand.
Die Riesen. Die ist schon in den Filmen extrem, extrem witzig. Ja, und dann 39, da bin ich mal gespannt, weil da haben wir natürlich auch ein absolutes Standout-Frauenmatch dabei mit Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Nicht im Main Event leider.
Spot geklaut haben.
Was?
Die haben sich den Spot mit dem German, mit dem Backflip vom Top Rope ganz eiskalt von Tony Storm und mir abgeguckt. So.
Irgendjemand muss es ja mal sagen.
Ja, 2018.
Wichtigkeit?
So.
Okay.
Entschuldigung. Ja, Wichtigkeit.
Ja, nein?
Es ist halt immer schwierig. Ich fand das auch ein echt gutes Match, aber es war wichtig für Rhea Ripley. Aber war es jetzt wirklich wichtig für die Historie von WrestleMania? Finde ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Also wie gesagt, für Rhea Ripley, das hat ihr nochmal absolut was gegeben. Aber so generell geschichtlich bin ich jetzt eher weniger dabei.
Ja, da bin ich eigentlich komplett dabei. Ne? Das war ein fantastisches Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte. Und es hat auf jeden Fall Rhea Ripley geholfen, dieses Trauma von vorher so ein bisschen vergessen zu machen und auch gerade sie in ihrer neuen Persona absolut zu bestätigen. Aber es hat jetzt nicht den Standing der Damendivision und auch des Wrestlings allgemein verändert und auch nicht das Standing von WWE in irgendeiner Art und Weise. Das war in meinen Augen immer noch das beste WrestleMania-Match in diesem Jahr, aber nichtsdestotrotz eben nicht ganz so wichtig. Was ich gerade eben noch, also in der Gesamtheit nicht ganz so wichtig, was ich noch mal erwähnen wollte, ich habe es bei WrestleMania 37 vergessen gerade eben, da hatten wir ja auch ein Frauen-Main-Event, nämlich Bianca Belair gegen Sasha Banks. Das ist aus gleich mehrerlei Gründen natürlich interessant, weil zum einen haben wir hier ein Einzelmatch, vorher war es nur Triple Threat Main-Event, und es sind natürlich auch zwei afroamerikanische Frauen, die hier im Main-Event stehen. Ich finde, auch das sollten wir noch mal gutieren sozusagen. Ich finde, auch das ist sehr wichtig.
Ja, also für die Frauen und eben, wie du schon betonst, eben gerade zwei afroamerikanische Frauen, das ist ja wirklich eine Seltenheit. Und das muss man auch definitiv herausstellen. Das Schlimme ist, ich bin kein großer Bianca Belair-Fan. Also das soll jetzt die Bedeutung des Matches absolut nicht mindern. Nur mir persönlich gibt ihr Charakter halt nichts. Und dementsprechend war ich jetzt nicht so drin. Aber wie gesagt, historisch gesehen bin ich da absolut bei dir.
Ja, deswegen, also das wollte ich gerade nochmal so nachgereicht haben. Nicht, dass dahinter noch jemand kommt und sagt, oh, ihr habt die beiden vergessen. Auch das war enorm wichtig. Bin ich komplett dabei. So, jetzt sind wir quasi einmal durchgegangen, haben so ausgesiebt, haben Matches rausgeschmissen, haben gesagt, das Iron Man Match Bret Hart gegen Shawn Michaels gefällt mir nicht. Das kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, und das andere würde ich nehmen. Mella, wenn du jetzt drei Matches hier rauspicken müsstest, wo du sagst, das sind die wichtigsten Matches, welche wären denn das?
Oh, das ist fies.
Ich weiß.
Das hast du mir vorher nicht gesagt. Das ist unfair.
Ich weiß.
Das ist, das sind 40 Jahre.
Ich weiß.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Das darfst du auch ruhig subjektiv machen. Das darfst du auch ruhig subjektiv machen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, bei der Menge an Matches ist Objektivität auch sehr, sehr schwer.
Das ist unmöglich. Also wie gesagt, wenn man an WrestleMania denkt, dann ist einer der ersten Gedanken halt Hulk Hogan gegen Andre the Giant. Egal, wie ich jetzt persönlich zu Hulk Hogan und diesem Match generell stehe. Es ist halt einfach so. Und dementsprechend wäre das definitiv bei mir dabei. Dann muss ich sagen, Austin gegen Bret Hart. Das Visual, was wir gekriegt haben, und wie das Stone Cold Steve Austin eben zu dem Mann gemacht hat, der die Company mit anderen eben getragen hat und den auch eben viele Leute auch außerhalb vom Wrestling kennen. Das wäre bei mir auch noch mit dabei. Und dann möchte ich gerne ein Frauenmatch, aber das ist halt irgendwo wirklich subjektiv, weil von der Bedeutung her würde ich den ersten Frauen-Main-Event nehmen. Von meiner persönlichen Historie, sage ich jetzt mal, aber und wie es das beeinflusst hat, ist es aber Trish Stratus gegen Mickie James.
Okay. So. Ich würde mit Austin und Bret Hart auf jeden Fall mitgehen, weil es ja auf so viele Art und Weise einfach besonders gewesen ist. Ne? Nicht nur, dass es ein fantastisches Match gewesen ist, vielleicht sogar eines der, ich sag mal, fünf besten Matches in der WrestleMania-Geschichte, wenn nicht sogar drei besten WrestleMania-Matches. Wie du schon richtig gesagt hast, das hat da mit dafür gesorgt, dass Austin einfach als der große Star der Attitude Era nochmal overgekommen ist. Ohne dieses Match hätte das nicht so funktioniert, wie das da im späteren Verlauf dann auch ausgegangen ist und wie groß er dann auch geworden ist. Ne? Absolut. Dann überlege ich auch die ganze Zeit, welches Hogan-Match ich nehmen muss, weil es ist natürlich einfach so, wir haben es schon eingangs erwähnt, so diese ersten 10 Jahre fast sind komplett geprägt durch Hulk Hogan. Und emotional ist es bei mir Hogan gegen den Warrior. Es ist einfach so. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das erste Match, wäre das. Ganz klar. Und ich schwanke jetzt zwischen dem Main Event von WrestleMania 1, also Hogan und Mr. T gegen Roddy Piper und Paul Orndorff, und WrestleMania 3. Also einer von den beiden. Wahrscheinlich würde auch WrestleMania 3 nehmen, weil es eben ja nochmal so groß geworden ist. Aber ich will den Main Event von WrestleMania 1 nochmal ansetzen. Und als drittes würde ich dann sagen Shawn Michaels gegen den Undertaker, weil es auch hier nicht nur diese eine Geschichte gewesen ist, sondern weil es ja wirklich fast, also 4 Jahre quasi überspannt hat, wenn du dann noch Triple H und den Undertaker noch mit als Zusatzfehde quasi mit da reinwirfst. Und das ist so eine wichtige Geschichte, wo so viele Fäden zusammenlaufen und wo die Qualität auch einfach so extrem groß gewesen ist, dass man das hier nochmal hervorheben muss. Genauso wie Austin gegen Michaels. Das war kein gutes Match, aber es war halt eben von der Wichtigkeit her extrem wichtig, ne? Extrem hoch. Von der Wichtigkeit her extrem wichtig.
Hast du schön gesagt.
Du hast mich heute noch als Poeten bezeichnet, ja? Also lass mich. Das
ja,
war
wir
Stilmittel.
Nehmen jetzt aber auch schon eine ganze Weile auf.
Das war ein
du
Stilmittel.
Hast ja vorab gesagt, ja komm, lass eine Stunde machen. Ja.
Das ist eine Stunde 20. Es sind eben 40 Jahre, wie du so schön gesagt hast.
Ja, das ist halt nun mal so.
Genau, aber Das Schöne ist aber eben auch daran, es ist eine sehr subjektive Darstellung. Ich glaube, man hat so eine Handvoll Matches, vielleicht so 10 Matches, die kannst du nehmen und ab da findest du Argumente für das eine und für das andere, sodass du da gerade auf den hinteren Plätzen, also sag mal nach 5, da kannst du einfach beliebig durchrotieren. Das macht eigentlich keinen Unterschied, außer dass man eben verschiedene Schwerpunkte vielleicht setzt und verschiedene Geschmäcker, weil Wrestling ist nun mal subjektiv, da ansetzt. Und deswegen gebe ich da auch den Ball gleich an euch da draußen nämlich weiter. Also schreibt uns da gerne mal bei YouTube in die Kommentare oder bei Discord natürlich, kommt da bei uns auf den Server drauf. Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Matches der WrestleMania-Geschichte und vielleicht auch, was sind eure 3 Lieblingsmatches? Weil das ist nämlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Das eine muss ja nicht unbedingt das andere implizieren. Das haben wir heute auch gelernt. Aber Mella, wenn du hier schon sagst, ne, wir quatschen jetzt schon so lange, ich glaube, dann können wir jetzt auch langsam den Deckel drauf machen.
Ja, sehe ich auch so. Wir sind uns heute wieder sehr oft einig.
Ja. Hast du jetzt ein bisschen mehr Lust auf WrestleMania?
Ich weiß nicht, ob ich mehr Lust habe, aber mindestens noch genauso viel.
Das, gut, mindestens. Dann hat unser Podcast deiner Vorfreude nicht geschadet, das ist positiv.
Nein, es ist zwar, man muss es sich nur zurechtdrehen, so ist gut. Always on the bright side of life.
Genau.
So kennt man mich.
Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf. Nächste Woche hört ihr uns hier natürlich wieder im Wochenend-Podcast. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, wie zum Beispiel das topaktuelle Magazin, wenn ihr noch bunte Podcasts haben möchtet, Focus-Specials, Year One, hat man zuletzt über Drew McIntyre und ganz viele andere Themen am Start. Über 900 Episoden mittlerweile. Also wenn ihr da abonniert, dann seid ihr erstmal beschäftigt. Ich habe letztes Mal gesagt, das ist das Headlock Netflix, was ihr da euch bei Patreon, bei Steady und in den Kanalmitgliedschaften abonnieren könnt. Also da seid ihr erstmal ganz gut beschäftigt mit. Ja, dann schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet. Ansonsten sagen wir an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.